Bernhard hier, Geist.
Hallo Bernhard, hier ist Holger.
Ja, Holger, schön, dass du anrufst.
Und zwar wegen Luke Mockridge. Du bist Comedy-Journalist, schreibst in Newsletter Setup Punchline. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Also mein Arbeitsalltag sieht, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, so aus, dass ich mir Unmengen an Comedy halt ansehe. Vor allem Stand-up-Comedy, aber auch, ja, Kabarett, Serien und alles, was annäherungsweise irgendwie komisch sein will, also beim Menschen irgendwie ein Lachen auslösen will. Und das ist manchmal sehr schön und manchmal ist es auch eher zum Haare raufen.
Hast du, also du schreibst Kritiken und Ähnliches, hast du ein bestimmtes Handwerkszeug, einen bestimmten Regelsatz, der dich sagen lässt, okay, das war gut, das war schlecht, also irgendein Beurteilungsmaßstab?
Also da sind wir schon mittendrin in der Misere des deutschen Comedy-Journalismus, weil es das nämlich kaum gibt einfach. Also gerade in den Medien ist es sehr verbreitet, dass man halt auf so ein paar alte Glaubenssätze immer abhebt. Nämlich so zum Beispiel, ja, ist ja lustig, also brauchen wir uns das nicht so genau angucken. Ist ja lustig, ist nicht so viel wert. Lachen ist die beste Medizin. Du kennst ja bestimmt auch ein paar von diesen Sprüchen.
Ja, sicher. Witzig ist witzig.
Genau, ja. Und das hat mich lange Zeit immer genervt, weil man halt vor allem immer, egal ob es Aufreger sind oder ob es Kritiken sind von lustigen Machwerken, dann liest man halt häufig einfach die gleichen Artikel immer und immer wieder. Und ich habe mir irgendwann mal gedacht, ja, die Medien lernen da einfach nichts dazu. Also das ist ein bisschen böse gesagt gerade, weil es gibt natürlich positive Beispiele. Und ich war eben freier Journalist immer und wollte über Comedy schreiben, namentlich über die Stand-up-Comedy-Szene und bin da einfach gegen Mauern gerannt. Ich habe die lustigsten Absagen gekriegt von Medien, die mir gesagt haben, ja, toller Artikel, aber können wir bitte noch einen Witzebuchautoren als Experten hinzuziehen?
Ernsthaft?
Ja. Und ja, toller Artikel, aber könnten wir dann noch Harald Schmidt als Koryphäe befragen, der halt seit 10, 15 Jahren irgendwie nicht mehr im deutschen Fernsehen groß aufgetreten ist. Oder einmal hatte ich eine Absage gekriegt mit, ja, ist ja schön und gut mit dieser Stand-up-Comedy. Wir hatten aber gerade einen Artikel über Büttenreden im Fasching. Wir sind jetzt erstmal bedient mit lustigen Texten. Und das war die Absage für mich als freier Journalist. Und irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt reicht's. Ich will nicht abhängig sein von den Medien, die so solche Auffassungen von Comedy eben vertreten und so darüber berichten wollen. Jetzt mache ich halt mein eigenes Ding. Und so habe ich meinen kleinen Newsletter gegründet, der halt jetzt eine viel, viel spitzere Zielgruppe bedient, die viel, viel kleiner ist, als wenn das irgendwo in einer Tageszeitung stehen würde. Aber die sind auch viel, viel interessierter, viel, viel motivierter und melden sich viel häufiger zurück.
Aber ich kann ja nur an dem interessiert sein, was ich kenne. Ist Comedy, also das ist ja ein nicht kleiner Kulturproduktionssektor. Ist der unterberichtet? So ähnlich wie Games, die ja auch immer nur so stattfinden, wenn gerade ein besonderer Aufhänger ist?
Ich würde nicht sagen, dass er unterberichtet ist. Gerade in den vergangenen Jahren liest man es ja immer häufiger, dass auch große, bekannte Medien in Deutschland zum Beispiel über Stand-Up-Specials auf Netflix berichten. Sei es, weil da Dave Chappelle was Neues macht oder Joe Rogan oder John Mulaney. Das sind heute so Namen, die liest man heute schon auch in den normalen Medien. Das wäre jetzt vor dem Stand-Up-Comedy-Boom, der in den USA so Anfang der 2000er Jahre begonnen hat. Also dem zweiten Boom, muss man ja sagen. Es führt uns schon tief rein. Da wäre das noch nicht so gewesen. Und da hätte man keine Besprechung im Feuilleton von irgendeiner deutschen Fernsehsendung oder von irgendeiner komischen Late Night gelesen.
Wir haben einen Aufhänger, und zwar Luke Mockridge. Luke Mockridge hat sich zusammen mit zwei Podcastern in deren Podcast anlässlich der Paralympics über Behinderte lustig gemacht. Als es genug Leute gehört hatten, das Ding war schon ein paar Wochen online, bevor es losgegangen ist, gab es große Empörung in der Öffentlichkeit. Daraufhin hat Sat.1 eine neue Show mit Mockridge abgesagt, weil dessen Einlassungen nicht zu den Werten des Senders passen würden, der Reihe nach. Als ich das Mockridge-Ding gesehen habe, war mein erster Gedanke, ja, war ja auch irgendwie irgendwann zu erwarten und jetzt ist es halt gekommen. Wie hast du spontan auf diese Nummer reagiert?
Ach, ja. Oh Gott, also als jemand, der sich einfach regelmäßig mit Comedians und ihren Aussetzern und Ausfälligkeiten beschäftigt, war ich einerseits sehr erschöpft, weil ich meine, sowas passiert halt regelmäßig einfach und ja, einfach irgendwie wieder genervt und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist schon wieder was passiert. Und ich würde auch viel lieber positiv über Comedy berichten, über gute Comedy, aber kann es halt dann auch nicht bleiben lassen, wenn sowas passiert, wenn diese typischen Skandale passieren. ich habe den Vorteil mit dem Newsletter, muss ich nicht einfach jeden Tag sofort reagieren und in dem Rennen mittun der großen Medien, sondern ich nehme mir ein paar Wochen Abstand, um dann drüber zu berichten. Außer in diesem Fall, wo du mich angerufen hast.
So viel Aufmerksamkeit hätte er mit Anstand vermutlich nicht so schnell bekommen. Denkst du, es hat ihm letztlich jetzt genützt?
Das ist halt immer die Frage, die sich dann Journalisten auch stellt. Es passiert ein Skandal, wenn wir drüber berichten, tun wir dem einen Gefallen. Wenn wir nicht drüber berichten, tun wir dem auch einen Gefallen. Also es ist schwierig, wenn man nicht drüber berichtet, setzt eine Normalisierung von solchen Äußerungen ein. Wenn man drüber berichtet, setzt auch eine Normalisierung von solchen Äußerungen ein. Also wie man es macht, macht man es falsch. Ich habe für mich im Newsletter so entschieden, ich berichte über diese Dinge und versuche eben bestimmte Dinge klein wenig, ein paar kleine Stellschrauben zumindest anzuziehen, wo das bei den großen Medien häufig nicht passiert.
Du sagtest, das passiert regelmäßig. Ich persönlich habe auch den Eindruck, dass deutsche Comedians immer sehr gerne nach unten treten und dass das in den letzten Jahren mehr geworden ist. Täusche ich mich da oder ist das wirklich so?
Also man muss sagen, dass es reaktionäre Comedy, rückwärtsgewandte Comedy, Comedy, die nach unten tritt, die auf dem Rücken von marginalisierten Gruppen irgendwie stattfindet. Das gibt's natürlich schon immer.
Ja gut, Harald Schmidt hat nichts anderes gemacht. Ne?
Wenn man 150 Jahre zurückgeht, dann war Blackfacing gerade ganz groß in Mode und die Minstrel-Shows, wo man sich einfach über Schwarze lustig gemacht hat, indem man sich als schwarze Menschen verkleidet hat. Auch davor gab es das schon. Du hast Harald Schmidt genannt, der ja einfach armenfeindliche, ausländerfeindliche Witze gemacht hat. Mir fällt noch Stefan Raab und TV Total ein, wo es ja Homophobie ohne Gleichen stattgefunden hat. Bodyshaming, Frauenfeindlichkeit. Also dieser Strang an Comedy ist kein kleiner und den gibt es schon immer. Mein Eindruck ist über die vergangenen Jahre, dass es schon zunimmt und dass ein verbitterterer, härterer Zug reinkommt. Gerade einer der größten Trends, muss man leider sagen, in Stand-up-Comedy weltweit ist ja Transphobie. Und kaum ein Comedian, auch übrigens Nizza, der in dem Podcast mit Luke, einer der Hosts des Podcasts, wo jetzt Luke Mockridge drin saß, der hat ja auch in seinen Programmen transphobe Witze drin, weil er sich das irgendwie von Joe Rogan und Dave Chappelle in den, die leben es vor in den USA und dann gibt's halt so Leute, die ziehen mit, weil sie denken, ja, darüber wird halt gerade gelacht und darüber wird ja auch gelacht. Aber bei diesen behindertenfeindlichen Äußerungen hat man jetzt gesehen, das ging wirklich zu weit. Da ist man sich größtenteils einig, sowas kann es nicht geben, da ist die Reaktion klar. Aber wenn wir schon, es gibt ja nicht nur behindertenfeindliche Witze, wenn ich eben, Homophobie ist auch noch nicht ausgestorben und eben die transphoben Witze. Und vor dem Hintergrund, dass es ganz, ganz viel Anti-Trans-Gesetzgebung zum Beispiel in den USA und anderen Ländern gibt, da ist das schon ein bisschen was anders, wenn ich dann sage, das ist eine faktisch diskriminierte Gruppe, denen es ganz schwer gemacht wird von Staaten, von Gesetz wegen. Und dann machen wir halt noch Witze über die, weil die haben es ja eh noch nicht schwer genug. Dann ist das schon irgendwie, da wird mir dann manchmal auch ein bisschen anders, mit welchem Elan sowas verfolgt wird.
Du hast die USA erwähnt, Chappelle, Rogan. Ist das der neue große Trend aus den USA und wir müssen jetzt nur noch ein paar Jahre warten und dann haben wir das überall, auch in Deutschland?
Ich befürchte das schon. Also man sieht es ja in Deutschland auch schon. Also Nizza hatte ich jetzt genannt. Der hat ja eben in seinem Programm auch transphobe Äußerungen drin. Vor kurzem habe ich irgendeine Sendung, ich glaube, das war die Comedy-Show von Mario Barth, da war Guido Kanz zu Gast, einer der große Comedy-Legende der 90er Jahre auch, hat auch gesagt, ja, die Transpersonen, ja, dann ändere ich mein Geschlecht hin und her und morgen wache ich als Schabrackentapir auf. Die Leute haben gejohlt, die Leute haben gelacht. Lisa Eckert hat bei Nur im Ersten gesagt, ja, hat drüber gewitzelt, dass sie jetzt zur Samenspende geht, weil Selbstbestimmungsgesetz, also das ist alles transphob, das ist alles schon da, nur eben nicht in dieser Qualität, in dieser Ausprägung, in dieser Menge, wie ich das in den USA sehe.
Und dafür gibt es riesigen Applaus. Woher kommt das? Also es ist ja, eigentlich ist das der billige Witz, ne? Ich meine, es ist eine low-hanging fruit, die ich da ernte. Ich trampel einfach nach unten und mein Publikum johlt. Was ist das, warum geben die sich keine Mühe mehr?
Ja, es gab immer Comedians, die haben sich Mühe gegeben, es gab immer Comedians, die haben sich keine Mühe gegeben. Aber es ist halt gerade auch gefragt. Also ich habe kenne von vor ein paar Jahren den Fall bei einem Kabarettwettbewerb in der Nähe von München. Da hat die Jury jemandem ein Preisgeld gegeben und in der Preisverleihung noch gesagt, ja, aber von den rassistischen und ausländerfeindlichen Witzen sollte er ein bisschen Abstand nehmen. Hier sind 1000 Euro Preisgeld. Also das ist so, da sieht man es ja wirklich wortwörtlich. Jemand macht ausländerfeindliche oder rassistische Witze und kriegt dafür 1000 Euro. Und im Fernsehen ist es ein bisschen auch so, die Leute finden es gut, die Leute schalten ein. Nur im Ersten ist ja auch, wenn man immer hört, ja, die ganze Satire und Kabarett, das ist alles so links und linksgrün versifft und wo sind denn die konservativen Comedians? Nur im Ersten ist die größte Show, die größte Unterhaltungssendung Deutschlands, die, wo Kabarett und Comedy stattfindet, die meisten Leute gucken. Also es ist doch da. Nicht jeder, der dort auftritt, muss man natürlich sagen.
Ja, aber wie passt das denn dann zusammen? Also ne, diese riesige, klare Comedy ist ja so woke. Ne? Mit anderen Worten, der Böhmermann, der ist unangenehm anständig.
Naja, Comedy ist ja nicht woke. Also sogar wenn du jetzt nach Berlin in die Open-Mic-Szene gehst, ist es einfach ein geflügeltes Wort, ein Witz, dass man sich über Wokeism, also über woke Menschen einfach lustig macht. Also da gehst du irgendwo hin und die Chancen stehen nicht schlecht, dass auch von liberal gesinnten Personen mit woken Menschen will man ja nichts zu tun haben. Also da will ich nicht in einen Topf geworfen werden.
Also das ist so, mit Menschen, die Anstand zeigen in ihrem Alltag.
Weil die gemerkt haben, die Rogan, Chappelle, Riege oder die Nizza und ja, Mockridge, das sagt ja auch was aus, dass der bei Nizza im Podcast sitzt, der einfach antisemitische und behindertenfeindliche Witze in seinen Programmen macht. Wie kommt Luke Mockridge eigentlich dahin? Wie kommt das eigentlich? Und das ist einfach die herrschende Meinung gerade. Woke Menschen sind einfach furchtbar. Es ist nicht schlimm, wenn der Staat einfach Klimakleber irgendwie sofort ins Gefängnis wirft ohne Verfahren. Aber wenn jemand für einen besseren Klimaschutz protestiert, das ist richtig schlimm. Da haben wir ein richtiges Problem. Und da sieht man ja auch, was eben die herrschende Meinung in der Gesellschaft gerade ist. Und ja, wenn ich jemand bin, der ein Programm braucht für eine Bühne und Comedy schreiben ist extrem schwierig, Witze schreiben kostet Mühe und Schweiß, also die Arbeit da im Witzebergwerk des Herrn, also die haben eine unglaublich schwierige Arbeit immer zu tun. Und dann, ja, wenn ich halt eine Ausfahrt früher nehme, ich mache mir das Leben leichter, dann mache ich halt sowas.
So Leute wie Lisa Eckert behaupten ja auch gerne, sie würden mit ihren antisemitischen Scherzen die Antisemiten bloßstellen wollen. Funktioniert das?
Ach.
Okay, also,
danke für die Frage.
Nee, meine Nachfrage, ob du sowas glaubwürdig findest, stelle ich dann gar nicht erst.
Ja, das heißt es gerne, das sagen viele gerne. Ich halte das für eine billige Ausrede, weil es ist so easy zu sagen, ihr seid ja, ihr, die ihr euch beschwert, seid ja einfach nur nicht so helle, ihr habt es einfach nicht begriffen. Das ist eine gern gehörte Ausrede, die ja zum Beispiel Faisal Kawusi, der sich mal als ermordeter Schwarzer George Floyd inszeniert hat auf der Bühne und auch das N-Wort gesagt hat, der hat das auch gesagt. Helmut Schleich, der bayerische Kabarettist, als er sich diesen Blackfacing-Skandal hatte vor 2 Jahren, der hat ja auch gesagt, er will das ja bloßstellen. Und hier muss man sagen, also es gibt Forschung zu dem Thema. Es gibt viele Abhandlungen dazu. Es gibt viele, das sind dann manchmal eben Soziologen, das sind manchmal wirklich auch, ja, manche Leute, die arbeiten dann wirklich auch empirisch, dass sie natürlich Leute fragen, stimmen Sie jetzt dieser Aussage zu? Jetzt hören Sie diesen Witz. Stimmen Sie jetzt jener Aussage zu? Und so kann man natürlich auch streiten, wie aussagekräftig das ist. Aber es gibt viele Forschung zu dem Thema und die sagt, Vorsicht, was halt immer passieren kann, ist, dass man den Rassismus zum Beispiel, ich bleibe jetzt beim Beispiel, dass man den Rassismus einfach nur reproduziert. Jetzt behauptet zum Beispiel Lisa Eckert, ja, ich reproduziere den Rassismus, ich reproduziere das Blackfacing und so weiter, war es bei Helmut Schleich, um das bloßzustellen. Aber dann muss ich als Journalist, als Kulturkritiker hingehen und sagen, okay, ist das denn durch ihr Werk gedeckt durch die Witze? Und da sieht es halt dann meistens düster aus, weil die meisten Comedians, also bei Faisal Kawusi brauchen wir ja gar nicht reden, der hat ja nur den Schockmodus zum Beispiel. Lisa Eckert halte ich für ein bisschen klüger, aber auch da, naja, ich sehe es nicht so, kannst du immer noch sagen, ja Bernhard, vielleicht bist du einfach auch nicht so helle, vielleicht rafft ihr es halt einfach nicht. Aber man sieht auch viel an den Reaktionen der Menschen, an den Kommentaren drunter, die dann halt schreiben, haha, habt ihr es der Woken Bubble mal wieder gezeigt? Also, wie darf ich das verstehen? Helmut Schleich blackfaced sich, weil irgendwo in Berlin, Neukölln jemand sitzt, der das dann schlecht findet? Also, und den greift er an, weil die Woken-Leute so blöd sind und sich aufregen? Also, nee, da sind schon zu viele geistige Verrenkungen nötig, dass ich das glauben könnte, zumal ja halt Comedy noch so eine persönliche Note immer hat. Also du kannst einen Witz nicht erzählen ohne die Persona des Comedians oder des Künstlers auf der Bühne. Und Helmut Schleich hat halt nichts Antirassistisches an sich. Das ist bestimmt ein netter Mensch, aber er hat in seinem ganzen Leben sich irgendwie nicht eingesetzt, zumindest nicht merkbar eingesetzt für schwarze Menschen und gegen Rassismus. Und plötzlich ist er auf der Bühne und plötzlich behauptet er, ja, das war ja nur, um Rassismus bloßzustellen. Halte ich für nicht so glaubwürdig.
Angeblich würde Comedy aber langweiliger, wenn man sich ständig darüber Gedanken machen müsste, wen man eventuell verletzen könnte.
Ja, Joe Rogan, also der größte Podcaster der Welt und ja, Comedian ist er auch immer noch, aber nicht mehr so sehr und kein sonderlich gelungener. Der hat auch erst wieder gesagt, Comedy muss einfach über Grenzen treten. Comedy muss einfach auch nach unten treten. Wenn Comedy nie nach unten tritt, dann ist sie keine Comedy. Und ja, aber was bleibt denn dann, wenn ich der Argumentation folge? Bleibt am Ende ausschließlich Comedy übrig, die nur noch das macht, Comedy von Joe Rogans Gnaden. Also wie langweilig ist das denn? Also das ist doch das Schöne, eine Kunstform, die halt unfassbar schwer ist und die sich mit dem Leben beschäftigt, tun ja alle irgendwie, aber Comedy in einer ganz besonderen Art und Weise. Weil du musst Bezug nehmen auf die echte Welt, musst Bezug nehmen auf Popkultur, musst Bezug nehmen auf aktuelle Ereignisse. Und ja, es ist schwer, aber ihr habt euch diesen Job ausgewählt, also den kann ich nicht für euch machen. Und was halt auffällig ist, ist, dass wir dann doch immer wieder beim selben angeblich grenzüberschreitenden nach unten treten landen. Bei den, ja, ich achte keine gesellschaftlichen Tabus, weil wir setzen uns für freie Meinungsäußerung ein. Mir sollte niemand den Mund verbieten. Und trotzdem landen wir zufälligerweise immer da. Ach, also ich würde sagen, viele Comedians, auch Wohlmeinende, überschätzen ein bisschen ihre Macht, Rassismus und andere schlimme Dinge zu entkräften und stellen sich das ein bisschen zu einfach vor. Und ich würde dann immer raten, überlegt halt zweimal und habt ihr irgendein Anliegen damit? Ist euch irgendein Thema wichtig? Bei Luke Mockridge war es ja auch so. Warum muss der denn über behinderte Menschen und die Paralympics witzeln? Ich habe das nicht verstanden. Und natürlich, Stichwort Comedy funktioniert vor allem wegen einer starken Persona des Künstlers. Also, und wenn ich dann schon überlegen muss, warum spricht er jetzt über kleinwüchsige Menschen? Und dann kommt noch ein potenziell fragwürdiger Inhalt, dann bin ich natürlich viel weniger geneigt, ihm den Benefit of the Doubt irgendwie zu geben, zu sagen, wird schon gut gemeint sein. Also kein Wunder fand ich das, dass die Leute das nicht gut fanden. Hätte er mir eine persönliche Geschichte erzählt, wie halt irgendwie ein Onkel von ihm, der irgendwie kleinwüchsig ist und die Familie geht so und so und so damit um und es gibt lustige Situationen, dann wäre ich viel geneigter gewesen, ihm sowas abzukaufen und dann wären die Leute auch bereiter weiterzugehen und dann kannst du auch potenziell fragwürdigere Dinge mal probieren auf der Bühne. Aber wenn das so vom Himmel fällt, das Blackfacing, der behindertenfeindliche Witz, also kein Wunder, dass sich da niemand drüber empört.
Unter welchen Umständen kann ein diskriminierender Scherz denn sehr wohl witzig sein?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich gucke seit 4 Jahren, jetzt fast genau 4 Jahren, intensivst Comedy und Stand-Up-Comedy. Davor hatte ich natürlich, jeder Mensch sieht lustige Serien im Fernsehen und hört mal lustigen Podcast an und so. Seit 4 Jahren beschäftige ich mich extrem intensiv damit und die Beispiele, die ich gefunden habe, wo das gelungen ist, meiner Meinung nach, muss man sagen, die kann ich dir an einer Hand abzählen. Das sind extrem wenige. In den allermeisten Fällen wurde Rassismus, Behindertenfeindlichkeit, Transphobie reproduziert. Und in den wenigsten Fällen hat es irgendwie so hingehauen, das zu entlarven. Also ein Beispiel, das vielleicht viele kennen, was mir immer einfällt, ist aus der alten Dave Chappelle Show, als er noch kein so ein Anti-Trans-Aktivist war, dieser Sketch über Clayton Bixby, dass ein Mann ist, der im Ku Klux Klan aktiv war, aber schwarz ist und das nicht weiß, weil er blind ist.
Okay.
Das ist so kunstfertig, so klug, das ist so, zeigt auf so eine interessante Art und Weise, wie dir so eine schlimme Ideologie wie Rassismus das Hirn zerfressen kann und ist gleichzeitig so unfassbar lustig. Also das war noch aus einer anderen Phase, wo es Dave Chappelle gab. Und das ist 20 Jahre alt, dieses Beispiel aus der Chappelle-Show, wo ich immer noch drüber lachen kann. Und daran sieht man schon, puh, also das ist jetzt nichts, was dem Wald- und Wiesen-Comedian jede Woche mal gelingt. Das ist einfach ein karrierebestimmender Joke gewesen für Chappelle auch.
Jetzt gab es in den seriösen Medien große Aufregung. Also gefühlt haben fast alle drüber geschrieben, mehrfach, mehrere Tage lang über die Mockridge-Geschichte. Sat.1 hat Mockridges Show abgesagt. Wie fandst du die Reaktionen in den Medien? Das war ja durchweg empört, ne? Also keiner ist Mockridge beigesprungen, oder?
Da hast du recht, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also ich fand sie bemerkenswert, faszinierend einhellig, also fast schon merkwürdig einhellig, weil bei dem letzten Skandal, wo der Spiegel über Mockridge berichtet hatte und mehrere Frauen ihm in einem Spiegelartikel vorwarfen, er war übergriffig, da gingen ja die Meinungen wieder sowas von auseinander. Und da wurden dann wieder Artikel geschrieben, ja, nee, das ist eine Hetzjagd, so kann das nicht gehen. Andere sagten, man muss diesen Frauen glauben und so. Er ist ja kein verurteilter Verbrecher und so. Ich fand interessant zu sehen, dass sich die Gesellschaft ohne Probleme einhellig hinter diesem Anliegen zusammenfinden kann. Solche behindertenfeindlichen Witze gehen gar nicht. Und wenn es darum ging, dass so, ja, Frauen haben gesagt, er hat vielleicht was Böses getan. Also da siehst du, das Standing von behinderten Menschen in der Gesellschaft ist offensichtlich ein besseres als das von Frauen. Die müssen immer noch kämpfen, um in ihren Anliegen da ernster genommen zu werden.
War es das denn jetzt eigentlich für Mockridge oder kommt er jetzt wieder nur eine Weile ins Abklingbecken und darf dann wieder ran?
Würde ich vermuten, dass er wiederkommt einfach. Es gibt kaum Beispiele von Leuten, die einfach irgendwie verschwunden sind und die man dann nie wieder gesehen hat. Ich glaube, er kommt dann einfach zurück, vielleicht mit einer neuen Show. Vielleicht muss er auch wirklich was tun in dem Sinne. Vielleicht muss er irgendwie ein Projekt machen, gemeinsam mit Behinderten, dass ihm dann die Öffentlichkeit irgendwie ein bisschen verzeihen kann. Aber ich denke schon, dass er wiederkommt. Und ja, und wenn das nicht geht, öffentlich-rechtlichen oder überhaupt im Fernsehen in Deutschland, also dessen Rolle wird ja auch immer unwichtiger. Sieht man ja eben an dem Podcast, in dem er zu Gast war. Das ist ja eine parallele Medienstruktur. Die haben in einem Podcast, den sie selbst irgendwo hosten, haben sie einfach hunderttausende Hörer, hunderttausende Aufrufe. Und wir reden irgendwie, dass auf Sat.1 eine Show, die im linearen Fernsehen vielleicht irgendwie, wer weiß, wie viele Leute die gesehen hätten. Also vielleicht schlägt Luke Mockridge diesen Weg ein, macht seinen eigenen Podcast, macht seinen eigenen YouTube-Kanal groß, dann ist er nicht mehr abhängig von irgendwelchen Senderverantwortlichen, kann machen, was er will, kann die Empörung abgreifen und dann halt ein toxisches Publikum sich heranziehen, das diese Witze gerade schätzt. Also kann natürlich auch, das wären die beiden Möglichkeiten, die ich sehe.
Ist das dann auch der Grund, dass über die Gastgeber dieses Podcasts so wenig geschrieben worden ist? Also die haben lange nicht so viel Shit abbekommen, wie Mockridge abbekommen hat. Und das, obwohl sie ja genauso unterwegs waren wie Mockridge.
Und nicht nur in einer Folge, sondern in vielen Folgen. Also Nizza, einer der Hosts, so tritt er ja als Comedian auf, also er hat ja nicht nur in seinem Programm problematische Inhalte, sondern auch in dem Podcast gibt's das immer wieder. Kann es mir auch nur so erklären, dass es so eine gewisse Irritation der konventionellen Medien drüber gibt. Ja, das sind irgendwie so Podcaster. Wir wissen zwar heute alle, was ein Podcast ist, aber es kommt dann irgendwie den Medien noch ein bisschen merkwürdig vor. Da sind Medienpersönlichkeiten, die haben zwar eine größere Reichweite, als wir Auflage haben, aber ich verstehe es irgendwie trotzdem noch nicht so richtig. Kann ich nur mutmaßen. Mir war Nizza, weil ich mich mit Comedy natürlich viel beschäftige in Deutschland, ein Begriff. Und mich hat das dann gar nicht verwundert, dass es ausgerechnet in dem Podcast passiert. In den USA hat man dieses Ökosystem der Podcasts mit fragwürdigen Comedy-Inhalten. Comedians nutzen ja ihre Podcasts auch, um Witze zu testen und sich Bälle hin und her zu spielen. Da habe ich so ein viel, viel größeres Ökosystem, wo sich dann der Antisemitismus mit der Behindertenfeindlichkeit, mit der straighten Holocaust-Leugnung die Hand gibt. Ich kann immer noch eine Stufe tiefer gehen. Holocaust-Leugnung in Deutschland ist jetzt natürlich eine Straftat, das kann es nicht geben. Aber ich habe mich schon manchmal gefragt, ob uns das in Deutschland, ob sowas auch wachsen könnte, so ein Ökosystem an diesen fragwürdigen Podcasts, wo dann die ganzen Dirtbag-Comedians irgendwie abhängen und ihren Rassismus und ihre Transphobie ausleben. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Vorbote oder es bleibt die Ausnahme.
Bernhard Hiergeist, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's aber Medien zu lesen auf übermedien.de.